Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Quertalk mit
Enrico Nahle und André Nünninghoff.
Genau, wir befinden uns heute im September Quertalk. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Laut unserer Themenreihe in Asana ist es gar nicht so viel, worüber wir sprechen. Wird ja, also mal zum Wechsel für sonst vielleicht mal ein kurzer Quertalk. Da du ja dein Samsung-Telefon in deiner Deckstation hast und ich jetzt einfach in die Wunde mal rein muss, kannst du jetzt nur noch mit mir sprechen und musst zuhören und kannst nichts nebenbei machen. Was ja auch gar nicht schlimm ist. Finde ich eigentlich gut, so konzentriert man sich ja aufs Meeting. Aber du hast ja deinen Gliedermaßstab da in der Hand. Also so, um mit den Fingern sich irgendwie
zu... Du meinst mein Pferd.
Ah, hast du gedacht. Enrico, du nutzt ein Samsung-Telefon, richtig?
Si, si, Senor.
Wir haben bald hier im Büro in Nordrhein-Westfalen haben wir ein Samsung Flipchart. Das heißt einfach nur Samsung Flip in der Version 2.0 sogar, was wir von einem Hardware-Sponsor zu Testzwecken zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist die Visionex-Gruppe und zudem nehmen wir dieses Teil auch mit zur Paperless Conference. Also man stelle sich vor, für alle, die damit gerade nichts anfangen können, ein Flipchart, aber als Monitor, schön so hochkant.
Ja. Das ist richtig cool.
Ich habe es noch nicht getestet, ich habe es noch nicht in der Hand, es befindet sich im Versand, sonst hätte ich es schon hinter mir cool aufgebaut und die Themen mit meiner bezaubernden Arzthandschrift dran gepfeffert. Wir hatten bei der Paperless-Unkonferenz einen Teilnehmer, der hat auch noch Bilder geschickt, der hat diese Dinger im Büro sogar, glaube ich. Und wir kennen das, Flipcharts sind überall viel vertreten, manchmal muss man was notieren, Whiteboard, Flipchart, whatever. Und was macht man dann? Man scannt es ab. Man fotografiert es ab in einer App, die das dann wieder OCR bearbeitet und anderen zur Verfügung stellt.
Ja, das ist nicht so cool, ne?
Ja, gut. Wir können es ja teilweise auch nicht ändern. Ich meine, Flipchart für 20 Euro oder so ein Ding für 1.000 Euro, 2.000, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist am Ende des Tages.
Den Link musst du mir mal schicken, wo ich einen Flipchart für 20 Euro herkriege, André.
Ja? Das sind die Öko-Flipcharts aus Bambus.
Silber zusammengedengelt aus... aus Rundhölzern vom Baumarkt wahrscheinlich.
Genau, für die Leute, die noch keine Geschäftsidee haben, die gerade zuschauen oder reinhören, also Flipcharts für 20 Euro aus Ökomaterialien, am besten nach Made Ikea zum selber aufbauen, da ist scheinbar Bedarf für.
Kriegst du den Standfuß mitgeliefert?
Nee, dann so teuer ist nur der Fuß.
Nein, ich meine, kriegst du beim Samsung Flip den Standfuß mitgeliefert?
Ja, also das ist so ein komplettes Teil, das wir in der Teststellung für ein paar Monate haben dürfen, womit wir ein bisschen, sage ich mal, nicht nur spielen und experimentieren dürfen. Das ist ja immer schön und gut, ist wie jetzt, wenn man sich eine neue Küche kauft, man macht ein paar Dinge auf und zu und guckt. Aber ob das wirklich gut ist, findet sich raus, wenn man im wirklichen täglichen Gebrauch damit umgeht. Deswegen haben wir das für 2-3 Monate hier oder geben wir es wieder ab. Und das passt jetzt ganz zufällig genau in den Zeitrahmen der Paperless Conference.
Ja, ist doch super, ja.
Wir werden das Ding mitnehmen. Zudem gibt es dazu noch eine, ein von der gleichen Visionex-Gruppe gibt es jetzt auch noch einen 86-Zoll-Monitor für alle, die bei der Conference ein bisschen weiter hinten sitzen.
Nice.
Es ist nicht nur ein Monitor zum Angucken, sondern da wird bewusst darauf geachtet, dass man damit spielen und anfassen darf. Ja, also
sehr cool.
Das ist ein Touchscreen am Ende des Tages. Quasi das, was man in diesen Videos immer sieht, wenn da so 3-4 Leute vorstehen in so einem Konferenzraum.
Nice. Was packen wir da drauf?
Ja, am Anfang erstmal nur benutzt oder missbrauchen wir ihn gemeinerweise als Monitor, um das Bild von vorne vom Speaker und die Folie nach hinten zu kriegen.
Ja.
Aber am Ende des Tages kann man damit wie bei dem Samsung Flip auch tatsächlich mitarbeiten.
Ja,
und
okay.
Da stehen natürlich Mitarbeiter dabei, die uns dann erklären, ne, wenn in der Pause da jemand Interesse dran hat an dem großen Bildschirm, wofür kann ich das denn überhaupt gebrauchen?
Cool.
Am Ende des Tages, ne? Wir haben jetzt nicht die klassischen Meetingräume bei uns im Büro. Für uns fällt das weg. Das ist dann so ein Flipchart, ist zum Entwickeln ideal, passt sogar ins Auto rein, kann man auch bei Bedarf mit zum Kunden nehmen, wenn man da Workshops hält. Das finde ich wiederum spannend. Wie gesagt, Hands-on hatte ich noch nicht. Werden wir dann umgehend nachreichen. Aber wir nehmen es auch mit zur PPC.
Auf jeden Fall, ja. Und im Vorlauf können wir uns das Ding ja schon mal irgendwie zur Genüge tun da im Büro. Da habe ich echt Bock drauf. Ich bin
ich
gespannt,
doch,
was das Ding
wieder,
so kann.
Was du dann da wieder drauf malst. Die Frage ist, ob wir das dann später verwerten dürfen oder nicht.
Ach, können wir. Ist ja quasi auch nur ein großes Post-it, ne?
Genau, das ist das Schöne daran. Ich meine, man kann es hinterher wieder wegwischen und neu schreiben, wenn auch mal was schief geht. Im Prinzip ein riesen Tablet in rechteckiger Form. Hochkant steht es dann wie so ein Flipchart vor allem. Ich bin mal gespannt. Wir werden berichten. Da, wo wir auch gerade gleich dabei sind, wir lieben ja Überleitungen, wo wir noch bei der PPC sind. Die findet ja jetzt in ein paar Tagen statt. Wir haben jetzt Ende September und am 18.10. und am 19.10., ich muss nochmal darauf hinweisen, die Tickets sind knapp geworden, gibt es die PPC in Köln. Ja, unsere Ideen, ja, die werden dort und die der Speaker, natürlich unsere alleine werden ja nichts wert, da gehören ja immer mehrere Ideen zu, für dich bereitgestellt am Freitag in Form von Keynotes und am Samstag in Form von Workshops. Einfach mal unter paperless-conference.de reinschauen, gegebenenfalls auch einfach hier unter paperless-podcast.de, wenn es einfacher ist, werden wir das in den Shownotes verlinken. Ganz wichtig dabei, wenn das nicht nur alles wäre, wir haben noch ein Side-Event vor der PPC, ja, das Paperless and Friends Event. Das machen wir auf einer Rooftop-Bar im schönen Essen. Das kann leider nicht in Köln stattfinden, weil da ist Orthopäden-Messe. Ich glaube, das war das gewesen. Deswegen Köln auch aktuell Zimmer ab 300 Euro aufwärts die Nacht zur Verfügung stehen. Ich muss zugeben, ich habe selber für unser Team verpasst. Ich habe eine Airbnb-Butze ganz klassisch gemietet. Ja.
Wie immer.
Könnte jetzt sagen, ich vergesse es immer, aber wenn wir schon mal eine Konferenz im Hotel haben, denkt man eigentlich, dann sollte man auch im Hotel bleiben. Aber das ist einfach nicht stemmbar, zumindest nicht aus wirtschaftlichen Gründen, so wie ich es finde. Deswegen, falls du noch kein Zimmer, kein Airbnb, kein Hostel, kein Couchsurfing, whatever hast, bitte, bitte, bitte hole dir schnell auch ein Hotel, Ticket, whatever, für die PPC dann drumherum. Nicht vergessen, wenn du ein Ticket hast und du hast kein Hotel, kann es hinterher sonst echt eine böse Überraschung geben, wenn die Hotelnächte teurer wären als das Ticket für die PPC am Ende des Tages.
Ja, und im Auto wird kalt.
Ja, das muss nicht sein. Ich meine, das sollte auch nicht sein. Wir sind hier nicht auf anderen Festivals, wo das gang und gäbe ist, dass man im Auto übernachtet, was sogar besser ist als das Zelt, das unter Wasser ist. Ich glaube, so ein Rock am Ring, die Tradition, da geht's ja immer mit ganz viel Regen.
Schlammig zu, ja.
Genau, dementsprechend. Nein, so ist es nicht. Ja, Enrico. Die PPC 04 ist noch nicht gestartet, aber die PPC 05 ist auch schon in Planung. Wie machst du das
ja.
Planungen? Planst du vor? Machst du Forecasts?
Ja, ich bemühe mich. Ist nicht immer einfach. Ja, ist halt echt immer so ein bisschen schwierig, so nach vorne rauszuarbeiten. Weil halt manchmal immer so kleine Feuerchen aufkommen. Du kennst es selber, ne? Du gehst nach vorne raus, planst und dann kommt links und rechts irgendwas quer geschossen. Und da muss man sich echt disziplinieren, dass man dann diese Querschläge nicht irgendwie einschlagen lässt, sondern sich irgendwie an seinem roten Faden durchs Jahr hangelt.
Für uns gibt es da leider kein Karglas, ne?
Ja. Also wir arbeiten hier mit den Büffeln halt schon darauf hin, dass wir immer gut nach vorne planen können, was halt auch wichtig ist, dass wir den Kunden sagen können, wann wir wieder liefern können. Ist halt mit einem Naturprodukt wie unserem Büffel natürlich so eine Sache, ja. Mal
also
will er, mal will er nicht.
Besser, ja?
Ja, also es gibt halt wenige, ne? Und da muss man dann genau arbeiten mit den Züchtern zusammen und
wie kommuniziert ihr das denn? Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwierig vor. Knete kann ich produzieren, ab Fabrik mir auf Lager legen. Die wird so schnell nicht schlecht. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt ein verdammtes Büffelsteak haben, die Veganer hören jetzt am besten mal nicht zu oder die Vegetarier. und ich gehe in den Laden rein und der sagt, na, ist schon seit Wochen ausverkauft.
Ja.
Ich kriege ja nicht mal mehr. Ja,
dann muss ich meine Züchter anrufen und muss in die Bestandslisten gucken, was aktuell frei zur Schlachtung ist, was wir verarbeiten können, was wir liefern können. Mhm. Also es ist ganz klassisch, ne? Logisch, die Gastronomie ist es total gewohnt, herzugehen und zu bestellen. Zu sagen, ich möchte gern 10 Kilo davon oder 5 Kilo davon und 3 Kilo davon. Die Problematik ist halt, so ein Tier gibt halt immer nur eine bestimmte Anzahl an Kilos her. Und dann kannst du halt nicht auf
Bleibt Abruf irgendwas... Bleibt da so übrig beim Büffel?
Nee, also wir haben ja auch Konserven, die wir herstellen, Gulasch und Bolognese. Wir machen die Burger und Wurst. Wir haben unsere Edelteile natürlich, aber gerade bei den Edelteilen ist es halt so, wenn jemand herkommt und sagt, ich brauche 10 Kilo Filet, dann heißt es am Ende, ich müsste ungefähr fünf Büffel schlachten, weil so ein Filet beim Büffel halt einfach nur ein Kilo, anderthalb wiegt. Ja.
Oh, okay. Das geht eben nicht.
Ja. Du kannst nicht auf Zuruf arbeiten, das ist auch nicht die Philosophie von Buffel Love, sondern wir gehen halt her und sagen, wir arbeiten nachhaltig, das heißt, wir schlachten das Tier, wenn es verkauft ist. Mhm. Also ich nehme die Order auf, ja, und wenn halt keine 5 Tiere zusammenkommen, dann hat der Herr Gastronom am Ende leider ein Problem, weil ich ihm die 10 Filets nicht liefern kann. Ich kann ihm dann halt 3 Kilo, 4 Kilo, 5 Kilo liefern, wenn ich 2 Tiere schlachte, das geht. Ja, und von daher ist es aktuell noch so ein bisschen schwierig in der Startphase, wo die Zurufe noch nicht so regelmäßig kommen, einzuplanen, wie viele Tiere du schlussendlich halt brauchst. Ja, weil
ich greif da mal rein. Also jetzt mal von der Schlachtung, ich meine, wir sind ja nicht im Schlacht-Podcast. Ne? Vielen Dank für die Information, ich habe ja nachgefragt. Das Kernpunkt, worauf ich hinaus wollte, ist Kommunikation.
Ja.
Du musst ja mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit den Zwischenhändlern, wer da, keine Ahnung, was da alles zwischensteckt, musst du ja auf einer Linie kommunizieren
können. Ja.
Das ist ja genau, was ich richtig finde.
Ja, also du kannst halt nicht in einer Linie kommunizieren. Ne? Ich hab Züchter, die erreiche ich am besten über SMS, andere über WhatsApp, die nächsten über E-Mail. Die Abnehmer rufen bei uns an in der Regel, ja, oder schreiben auch ein E-Mail. Ich habe auch Faxbestellungen schon angenommen.
Also
hier geht's auf allen Kanälen rund. Nein, aber wir sagen den Leuten halt schon, dass es für uns natürlich einfacher ist, wenn sie einfach uns anrufen, ja, oder uns ein Mail schicken. Unsere E-Mails gehen, wir haben ein ganz, ganz tolles ERP-System, das ist WeClap. Aus Münster, glaube ich, sind die. Du kennst WeClap, die waren auf der Scope Visio Messe im letzten Jahr, glaube ich. Und da läuft alles zusammen. Also alle E-Mails, die reinkommen, gehen direkt ins ERP, werden direkt abgelegt in die Kundenakte.
Sagst du den Zuhörern, die es vielleicht nicht wissen, weil sie nicht regelmäßig einschalten oder generell einfach das Wort zum ersten Mal gehört haben, was ist ein ERP-System?
Ah, warte, wenn ich mich nicht irre, dann heißt es Enterprise Resource Planner. Das heißt also der Ressourcenplaner für Unternehmen.
Beinhaltet aber auch Kontakte und Kommunikation, weil die Vorstufe...
Genau, du hast das klassische CRM, das klassische Kundenmanagement drin, genau. Ich habe sämtliche Einkäufe drin, ich habe sämtliche Verkäufe drin, ich habe meine Produktionslinien drin, meine Lagerbestände, meine Versandschnittstellen. Also da ist wirklich alles, was auf dich zukommt als Unternehmer, der halt mit Waren arbeitet, in der Warenwirtschaft, ja. ist dort alles mit drin. Und für jeden Kunden wird eine Kundenakte angelegt, für jeden Lieferanten eine Lieferantenakte. Da macht es das Arbeiten natürlich einfach, weil du wirklich alles aufnehmen kannst. Also der Anruf, der heute Morgen kam für eine Bestellung, den schreibe ich direkt rein auf den Kunden als Ereignis. Ja, eingehender Anruf, was hat er angefragt? Da hat er nochmal nachbestellt. Das heißt, ich gehe dann rüber in die Bestellungen und sage, der Auftrag vom Kunden muss erweitert werden. Dann schreibe ich die Position, die er noch zusätzlich bestellt hat, rein, schicke ihm das, was mein System dann ausgerechnet hat, direkt als E-Mail. Geht dann in seine Inbox, das ist der angepasste Auftrag. Dann schickt er mir die Bestätigung. Ich kann dann quasi die Lieferung generieren, kann Streckengeschäfte machen, kann Kommissionsgeschäfte machen. Da ist alles mit drin. Also es ist, viele Leute nutzen HubSpot zum Beispiel, um sowas darzustellen. HubSpot hat für uns halt die Problematik, dass wir die Warenwirtschaft nicht drin haben. Wir sind mit den Jungs von WeClap echt, haben wir wirklich gute Erfahrungen gemacht die letzten Monate. Die sind super, super spitze im Support, helfen uns immer, wenn wir ein Problemchen haben.
Das ist das Spannende daran, weil du ja ein auf Waren basiertes Geschäft hast. Genau, ich habe ja ein Dienstleistungsgeschäft, die eigentlichen Waren, die wir haben, E-Books, das sind Downloads oder fertig produzierte Kurse, ja, aber sonst ist es ein Dienstleistungsgeschäft. Wir nutzen zum Beispiel HubSpot. Ja, ja, die CRM-Variante ist ja kostenlos. Wir sind bei HubSpot auch im bezahlten Tarif. Und dann fängt es tatsächlich auch erst an, richtig Spaß zu machen, wenn man Big Data eben miteinander verknüpft.
Genau,
ja. Und was wir auch erst vor kurzem rausgefunden haben, was bei uns im Tarif drin ist, daraus zu telefonieren. Ja, mhm. Ich habe da irgendwie 15 Stunden frei telefonieren und auch ganz einfaches Prinzip, keine Minuten genau, 0,3 Cent Abrechnung. Ich musste meine Rufnummer verifizieren und konnte raus telefonieren. Mhm. Ja, und jetzt weiß man ja, wenn man Netflix guckt oder Amazon Prime, dann puffert der im Hintergrund ja. Also er lädt im Hintergrund runter und bereitet für dich das auf, lädt 10 Sekunden und dann kannst du Gas geben. Ja. Aber eine Telefonie ist ein Live-Gespräch. Das heißt, die Pakete müssen sofort kommen, ne? Und es gibt so einige Voice- oder IP-Anbieter, wo die wir auch schon durch haben, wo wir dann aber festgestellt haben, wenn wir mal mit unseren Geräten im WLAN sind, was ja mit dem Handy sehr häufig ist, dann gibt's da echt Probleme. Es gibt ja auch diese WLAN-Calling-Funktion, die ja verschiedene große Anbieter, der rosa Riese, der rote Riese und der blaue Riese, aber ich komme mit ein Waschmittel, aber O2 ist auch blau, anbietet, dieses Wi-Fi-Calling oder WLAN-Calling, wie sich das nennt. Und das klappt auch noch nicht problemlos, weil diese Echtzeitübertragung nicht klappt. Aha. Ich war dann total überrascht. Wohlgemerkt, der Mac oder der Surface waren mit Kabel verbunden, das war nicht über WLAN und es geht auch nicht über die App. Ja, okay. Aber ich konnte frei, so wie ich jetzt mit dir spreche, hier mit Mikrofon, was man bei mir nicht gut sieht, weil es hier unten dranhängt, auf schwarz, konnte ich super telefonieren. Und das ist natürlich ein spannender Aspekt, ne? Und ging danach direkt der Pop-up hoch, Telefon, Notiz, was hast du da eigentlich gemacht? Kann man ja vom Handy genauso. Aber wichtig ist, ich habe zum Beispiel in meinem iPhone kaum geschäftliche Kontakte, wirklich nur die, mit denen ich ganz oft, sage ich mal, zusammen irgendwie telefonisch beschäftigt bin, damit ich nicht immer, hallo, hier ist André Nüninghoff habe. Wenn ich mal eben jemanden anrufe oder so, dann mache ich die App auf, suche den Kontakt raus, klicke dort drauf, rufe an, die App sagt danach, hey, hast du ihn erreicht, warst du verbunden, hast du auf der Mailbox eine Info gelassen. Ne?
Ja.
Und das finde ich eben unwahrscheinlich praktisch. Genau. Weil so erübrigt sich das, ja, hast du den und den schon angerufen, ich schon dreimal habe Nachricht hinterlassen, alles klar, gut.
Genau, ja, das ist genau das Wichtige, dass du dieses Call-Logging hast, ob du das jetzt manuell machst oder automatisch, ist eine Sache des Systems. Bei WeClub ist es interessant. WeClub ist eigentlich ein Online-Dienst, ne? Es ist ein Online-ERP. Also es hat keine native App für Mac, keine native App für Windows, sondern läuft halt über den Browser. Ne? Was eine ganz, ganz tolle Sache ist, weil es halt super kompatibel mit der Deckstation ist, also mit dem Samsung. Ne? Ich stöpsel mein Telefon an. Hab dann meinen großen Bildschirm, gehe dann rein ins Chrome, öffne WeClub, hab dann die Telefonlinks zum Beispiel in der Kundenakte, ne, die sind dann blau
unterlegt. Kannst du da auch austelefonieren oder öffnet sich dann dein Samsung-Telefon?
Dadurch, dass ich im Telefon selbst arbeite, klicke ich quasi einfach diesen Call-Link, diesen Rufnummern-Link, und der öffnet die Telefon-App auf dem Telefon ruft dann ganz normal im Hintergrund raus. Ja.
Cool.
Genau. Was der halt nicht macht, der macht keine Mitschnitte. Ja, Mitschnitte ist eh so ein heikles Thema. Er loggt auch nicht automatisch den Anruf auf die Nummer. Da gibt es auch Systeme, die machen sowas. Aber hilft mir halt auch nicht, ne? Wenn ich jetzt irgendwie jedes Mal Leereinträge habe, weil der Kontakt halt nicht rangeht zum Beispiel.
Es wird zugehört, genau.
Genau, gehe ich halt rein in die Kundenakte, drücke auf die Telefonnummer. Wenn ich eine Verbindung habe, gehe ich oben auf Ereignis, Anruf, ausgehender Anruf und dann schreibe ich einfach auf, was wir sprechen. Ja? Weil ich sowieso auf der Kundenakte arbeite.
Fürs Vertriebsteam ist ja auch sinnig. Ne? Ja. Wenn ihr mit mehreren Leuten seid, du bist gerade nicht da, ich rufe an, Herr Nala, wo bleibt mein Fleisch? Ne, genau. Dann kann der Kollege Max da reingucken und sagen, hier, dann und dann haben sie mit dem Herrn Nala besprochen, nächste Woche ist der Liefertermin avisiert, Punkt aus, fertig. Es geht ja um Transparenz. Und wo wir auch gerade bei dem Thema Transparenz und Daten sind, ich meine, wenn man innerhalb eines Unternehmens mit den Mitarbeitern Transparenz ist, ist es das eine. Es gibt ein paar Felder wie Thema Buchhaltung, und Thema Geschäftsführung, die dürfen nicht so transparent sein, wie sie vielleicht auch gerne wollen. Aha. Ja, das geht einfach nicht. Aber am Ende des Tages, nimm mal nur mal einen Kalendereintrag, ne? Dass der transparent dargestellt ist, ich sitze jetzt im Flugzeug, ja, also ja. Jetzt kann man mich nicht erreichen. Dann weiß jeder, wenn jemand anrufen möchte, der Nürnberg sprechen, der ist im Flugzeug, der landet vielleicht in 2 Stunden, könnte man bei Flightradar da noch eben nachgucken, dann können sie es nochmal probieren. Oder sie schicken ihm eine Mail, noch besser, ich schicke ihm eine Mail, dass er sie zurückrufen soll, wenn er den Sicherheitsbereich verlässt. Genau. Punkt. Wenn da aber nur drin steht, ne, also nicht gelistet oder privat, ja, dann kann man nur sagen, ja, keine Ahnung, der ist jetzt genau. Eben nicht verfügbar in dem Fall.
Genau, Thema das Daten.
Ja. Sag mal, das Schöne ist.
Beim WeClap ERP ist halt so, dass wir zum einen alle E-Mail-Adressen einbinden. Also alle externen E-Mail-Adressen, die wir so haben, binden wir ins System ein. Alle eingehenden E-Mails werden, hatte ich glaube ich schon gesagt, werden auf die Kundenakte gelegt. Alle ausgehenden E-Mails auch, ja, weil ja die E-Mail-Adresse am Kunden schon verlinkt ist. Dann weiß also das System, da kommt aus dem E-Mail-Inbox beziehungsweise aus der Outbox gibt es eine Bewegung, die wird dort getrackt. Das heißt, wie du schon angesprochen hast, der Max kann dann hergehen und sagen, ja, der Herr Nahle hat Ihnen eine E-Mail geschickt oder Sie hatten ja telefoniert. Ich habe da nochmal eine Rückfrage. Bei den Kalendern ist es so, dass du alle Kalender einbinden kannst. Du kannst Google Suite komplett einbinden und kannst dann aus dem System heraus in deine Google Kalender die Einträge machen. Ja, und andersherum sieht das System halt auch, wenn du es freigibst an die Mitarbeiter, wann deine Verfügbarkeiten sind. Beim Thema Buchhaltung und Geschäftsführung ist es ja so, dass du diese Sachen, also das ist ja ein Warenwirtschaftssystem, das heißt, er kontiert auch alles. Da, wo ich SIM kontieren möchte, heißt, die Buchhaltung läuft nebenher in unseren Aktionen. Ja, das heißt also, jede Bestellung, die reingeht, jede Bestellung, die wir machen, jeder Wareneingang wird kontiert, jede Einnahme, jede Ausgabe wird gelockt, weil wir unsere Bank mit angebunden haben über die API. Das heißt, das System zeigt mir halt ein komplettes Bild meines Unternehmens. Und die kompletten Finanzen. Ich kann mit Datev online die Schnittstelle bauen, so dass ich quasi dem Buchhalter schlussendlich sämtliche Buchungen einspielen kann. Die Belege kann ich digital erfassen, kann ich da hochladen. Ja. Fotografiere ich einfach ab, lade das Ding da hoch ins System. Dann wird auf die Buchung auch gleich der Beleg, wenn es ein externer ist, abgelegt als Dokument.
Du hast ja auch ein komplettes ERP-System, da gehört die Buchhaltung ja am Ende des Tages mit dazu.
Genau, ist alles mit drin. Also die FIBU ist mit drin, die Buchhaltung ist mit drin, die Unternehmensbewertung wird parallel erstellt und ich kann halt alles als Excel ausspielen, kann das dann aufbereiten oder aufbereiten lassen und das ist eine ziemlich gute Sache. Ja. Ist kein günstiges Programm.
Vielleicht dazu im Vergleich, also wir haben das nicht, wir haben für die Buchhaltung nutzen wir völlig unabhängig LexOffice und was angeboten ist an Unternehmen Online. Wir könnten auch Unternehmen Online dafür benutzen. Ich persönlich finde aber Unternehmen Online, das hat den Charme von Monkey Island von 1992. Das Spiel war gut, aber das Design, das möchte ich damit beschreiben. Und es geht nicht mobil. Und ich sage ja, ich bin mobil unterwegs beim Kunden. Ich habe jetzt weniger den festen Büroarbeitsplatz, auch wenn ich jetzt gerade in einem stehe, aber ich muss meine Daten da überall haben. Und um da eben entsprechend auch mal im Hotel weiterarbeiten zu können. Ich meine, geht mit WeClap so natürlich auch. Einfach einloggen, VPN-Verbindung.
Ist halt super, ja. Wenn du eine Internetverbindung hast, hast du dein Unternehmen auf den Fingern. Und wenn du es eben nicht hast, dann hast du immer noch die App dort, wo einige Informationen eingespielt sind. Ist halt nicht das volle Programm, aber du kannst halt eben mal die Preisliste aufrufen. Du hast die Kontakte. Und das Schöne ist halt, wo ich eingangs eigentlich hingehen wollte, wegen der Kontakte im Telefon, ist es so, dass du beim WeClap halt sagen kannst, dass du die Kontakte aus dem CRM mit dem Telefon synchronisieren möchtest. Und das ist eine Einwegesynchronisation. Das heißt also, alles, was im WeClap ist, geht zum Telefon. Wenn ich auf einem Kontakt im Telefon irgendwas eintragen will, dann sagt er mir, der Kontakt ist gesperrt, kann nicht geändert werden. Ja? Aber du kannst halt alle Daten, die drin sind, nutzen. Das heißt, ich kann anrufen, ich kann E-Mails schicken, ganz normal über mein Mailprogramm, was ja dann in der Rückschleife wieder im WeClap landet, weil es ja ausgelesen wird. Aber so habe ich halt meine Geschäftskontakte auf meinem Telefon, ohne sie im Telefon gespeichert zu haben.
Ja, ich habe es in ähnlicher Form. Also ich sehe nicht, wenn mich jemand anruft, dann steht da eine unbekannte Nummer und sage ich noch André Nüninghoff, schönen guten Tag. Aber dann sagt man hier, hallo, ich bin Peter Lustig und wir haben gestern erst gesprochen. Dann kann ich aber im System nachtragen. Wir müssen damit auch eins sagen, HubSpot, was wir nutzen, ist natürlich eine Marketing-Suite. Ja, daran angeschlossen ist nicht nur das CRM, mein Gott, der Marketingbereich, ja, den Sales, den Vertriebsbereich mit Angeboten und eben den Bereich vom Support, also den Servicebereich. Es gibt so die Zeichen, das in so einem runden Kreis da, alles zusammen. Wir sind aber auch nicht in der Variante für 3.000 Euro im Monat, damit wir da Angebote etc. oder irgendwas schreiben können. Das läuft ganz klassisch über unser LexOffice, aber wir führen dort eben auch spannenderweise, da macht Big Data wieder Spaß, Marketingaktionen durch, indem wir eben, wenn wir aus verschiedenen Systemen was zusammenfiltern, am Ende genau eine Übersicht darüber haben. Zum Beispiel ein Regionala ist auf der PPC, war schon auf der PPC 03, auf der PPC 02 auch, auf der PPC 01, da als Gast, da als Speaker, da als das, ne? Und dann macht Big Data am Ende des Tages auch wieder Spaß, ja? Als wenn man jemanden zum 10. Mal versucht, das gleiche Ticket irgendwie anzubieten oder das gleiche E-Book oder sagt, hör mal, jetzt habe ich immer eine E-Mail bekommen, ich soll euer scheiß E-Book kaufen, auf Deutsch gesagt, ne? Hab ich ja schon zweimal gekauft, Mensch, lasst mich in Ruhe,
ne? Ja, ja. Also, da muss man du willst halt zielgerichtet verkaufen. Das ist halt das Gute, wenn du halt siehst im CRM, was haben deine Kunden bereits bestellt? Ja, wie viele Angebote hast du denn gemacht? Wie viele Angebote haben sie platzen lassen? Wie viele deiner Angebote haben sie angenommen?
Es sind eigentlich sogenannte Sequenzen. Damit habe ich mich immer schwierig getan. Man sagt ja auch Follow-ups gerne dazu. Ja, also man hat ein Telefonat, sagt, ich schicke ein Angebot und dann wartet man ein paar Tage. Ich mache dann immer eine Aufgabe, dann nochmal anrufen. Und das hat HubSpot sogar schon fertig hinterlegt gehabt auf Deutsch. Du musst ein kleines Wording anpassen und deine persönlichen Unternehmensdetails reintun. Aber dann läuft quasi so eine Sequenz ab. So, hör mal, vielen Dank, dann war unser Gespräch. Ich freue mich dann fürs nächste Gespräch. Dann kommt wieder eine Aufgabe, einmal nachfassen, wie es denn war. Wenn der Kunde sich nicht meldet, schicke jemand, hey, leider hast du mich nicht erreicht. Wie sieht es aus? Sollen wir uns hier treffen? Wenn Kunde wieder nicht reagiert, dann zweischneidiges Schwert, ne? Vielleicht möchtest du auch gar nicht mehr mit mir sprechen. Ja, dann lasse ich jetzt hier den Kontakt einfach sein, ansonsten melde dich. Ne? Und das habe ich mir vorher immer als Asana-Aufgaben gemacht. Schweige ich mir jetzt. Klicke ich einmal an, läuft ab und ich kriege dann eine Meldung, André, einmal Kunde anrufen, nachfassen. Und ich kann sehen, aha, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an. Klar, jetzt sagt der Kunde, Moment, der andere schreibt mir eine personalisierte E-Mail. Hallo Enrico, wie geht's dir? Wir haben gestern toll über unsere Pakete gesprochen. Die hat er gar nicht geschrieben. Doch, klar. Aber das System hat sie für mich rausgeschickt. Ja, das ist eben der Unterschied. Und weil ich habe dann quasi aus dem Kopf, das sind ja dann auch Systeme, wo es dann wieder Spaß macht, weil man Zeit für andere Dinge hat. Und das System geht quasi nur zu mir und sagt, hey André, du musst jetzt reagieren, weil der Herr Nahler antwortet auf keine E-Mail und du hast keine Aufgabe abgeschlossen, wo du den Herrn Nahler irgendwie am Telefon erreicht hast.
Ne? Genau, ja. Das ist halt dieses Chancenmanagement, ne? Die Verkaufschancen, die du einrichtest, da hast du in den unterschiedlichen ERPs unterschiedliche Varianten. Heißt, wenn ich jetzt mit einem Kunden spreche über ein neues Produkt und er sagt, ja, das klingt interessant, schick mir da mal ein Angebot, dann lege ich eine Chance an, ja, die dann nachvollziehbar ist eben auch vom Vertrieb. Ja, weil wir das ja getrennt haben, Einkauf und Partnerschaften und den Vertrieb. Manchmal kommen dann halt aber auch Vertriebsaufgaben bei mir an, ja, und die logge ich dann einfach ein, schreibe dann hin, dass der Vertriebsmitarbeiter verantwortlich ist und der kann sich das dann einfach rausfiltern. Ja, der sieht dann, welche Chancen wo stehen, wo er nachfassen muss, wie er weiterarbeiten muss. Bei dir ist es halt diese Kanban-Geschichte im HubSpot. Genau. Und dann schiebst du quasi dein Kärtchen immer eine Stufe weiter, hast dann so Prozente, ja, dann wird halt gleich der Wert der Chance mit ausgerechnet hinten raus, was in der betriebswirtschaftlichen Auswertung natürlich interessant ist, ja, wenn du bei einer Bank vorsprichst und die fragen, okay, wie sieht's denn eigentlich aus, ja, aktive Aufträge und Aufträge in der Pipeline, dann kannst du halt die Pipelines komplett ausdrucken.
Ja, wenn ich es wollen würde, ausdrucken, aber ja, bei der Bank, zumindest ein PDF-Ausdruck wäre schon mal die Möglichkeit, ne? Das stimmt auf jeden Fall. Ja, es gibt verschiedene Systeme mit verschiedenen Anforderungen am Ende des Tages, ne? Häufig kauft man sich ja so die eierlegende Wollmilchsau, nutzt aber nur einen Teil. Wovon ich ein ganz großer Fan geworden bin, ist aktive Listen. Als wir früher ein reguläres Newsletter-System hatten, so à la Active Campaign, Clicktimp oder Mailchimp, da haben wir immer mit Tags gearbeitet. Tag Newsletter, Tag PPC, Tag Kunde, Tag sowieso.
Total schwierig.
Und dann immer mit Automatisierung. Wenn Tag Kunde, dann mache das. Wenn Tag so, dann mache das, dies, das. Ja, jetzt habe ich meine Active Campaign, aber der Kunde hat über Elopage ein Buch gekauft, über Digistore ein Ticket und über Eventbuddy ein Ticket für ein anderes Event. Jetzt habe ich verschiedene Datenquellen und in meinem Newsletter-System ist er immer noch Tag Newsletter. Ja. Schön. Okay. Aber eigentlich hat er schon dreimal was gekauft, ist Kunde und wünscht eigentlich jetzt eine Vollberatung, wo wir gerade dran sind, weil er zufrieden ist.
Ja, das ist dann dieser klassische Filterfehler, ja.
Genau. Und das Schöne ist, wenn eben solche Sachen miteinander einfach sprechen und man diese Informationen dann einfach darüber in der Datenbank hat. Das Schöne ist ja auch, wenn ich aus HubSpot einen Kontakt löschen möchte, dann sagt er auch immer, der Kontakt ist nicht löschbar, ne? 30 Tage Wiederherstellung, DSGVO, bla bla blub. Ne? So lange muss man immer warten, ne? Okay, alles klar. Und wenn ich überhaupt eine E-Mail rausschicken will, muss ich auch immer angeben, berechtigtes Interesse, Lead, ist bereits Kunde, Ausführung eines Vertrages. Und ich muss immer begründen, warum. Einwilligung erholt, weil und diese ganzen Dinge, ne? Bei neuen, wenn jemand sich schon in der Opt, also diese Newsletterliste eingetragen hat, ja, oder bei uns ein Produkt gekauft hat und gerne unten angehakt hat, freiwillig, ich möchte gerne auch per Newsletter informiert werden, gab es ja diese Opt-out-E-Mail oder Double-Opt-out und Opt-in heißt das, glaube ich. Erst kommt eine E-Mail, bitte bestätige, klick einmal drauf, ja, ich möchte und dann bekommt man ja erstmal überhaupt Marketing-Informationen zugesandt. Ne, damit ich nicht einfach deine E-Mail-Adresse nehmen kann und dich bei irgendeinem anderen Dienstleister anmelden kann. Ne, und natürlich kann man da auch immer draufklicken und sagen, ne, ich möchte doch nicht. Dann ist man einfach wieder raus. Ganz simpel.
Genau. Und dann kannst du halt diese Opt-in-Häkchen auch rausnehmen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass du halt im System sagst, an wen dürfen Rundmails raus, an wen dürfen...
Ja, die nennen das bei HubSpot eine Blacklist. Es gibt nicht nur eine Whitelist, sondern auch eine Blacklist. Da sind alle Kontakte drin, die gesagt haben, Junge, lass mich in Ruhe, ich möchte von dir keine Infos mehr haben. Genau. Und da könnte ich jetzt blöd draufklicken, wie ich will. Ich kann an die keine E-Mail versenden. Ja, aus dem System raus nicht. Wenn ich die jetzt nicht mal persönlich, wenn du da drin wärst und ich möchte dir persönlich zum Geburtstag gratulieren, Enrico, dann müsste ich deine E-Mail rechtsklick kopieren in mein Gmail, um dir eine E-Mail zu schicken. Weil das System lässt es nicht zu. Finde ich auch in Ordnung. Klar, aber warum hält man die eigentlich auf? Man könnte auch sagen, hör mal, ich bereinige die Liste und mache Listenpflege und hau die raus. Ich habe da lang und breit mit HubSpot Deutschland telefoniert und die haben gesagt, pass auf, Junge, der Kunde kann ja nochmal bei dir wiederkommen und irgendwo was kaufen und möchte trotzdem keine E-Mails haben. Und wenn der kauft und landet wieder neu im System, wird er als neuer behandelt, hat vielleicht tatsächlich unfreiwillig das Häkchen da oder nicht genau gelesen, man kennt das, ne, ein Häkchen dran gemacht, obwohl er vorher schon gesagt hat, ich möchte von denen keine Infos haben, landet drin, kriegt wieder Infos. Und dann wird man böse. Ja, und deswegen gibt es diese Blacklist, um das zu vermeiden einfach. Ne? Ja, jetzt haben wir über HubSpot, über WeClap, über die PPC gesprochen und ich meine, wo wir auch gerade bei HubSpot und den Themen sind, was ja Marketing und CRM angeht, für viele ist das CRM früher erst das Handy-Telefonbuch gewesen, war für mich auch nichts anderes. Dann gibt es ja aus Deutschland zum Beispiel auch Pipedrive, ja, es gibt auch andere Systeme, wo man genau diese Deal-Phasen reinmachen kann. Es gibt für jeden anders, da gibt es einen Haufen von Systemen, wir haben auch schon einen Haufen durch, muss ich ganz klar sagen, aber je nachdem, wenn man aus gewissen Stufen wächst, können gewisse Dinge das wieder nicht darstellen. Ja, und dann reden wir auch nicht über 29 Euro im Monat. Die Dinger sind echt, ich muss es nochmal sagen, explizit scheiße teuer.
Ja.
Kann der ein oder andere sagen, naja, ich kann ja mit Active Campaign und ClickDip, ich kann mir das alles super selber automatisieren und super, herzlichen Glückwunsch. Ich schaffe zeitlich nicht, ich bezahle dafür dann so gut, wie es von alleine funktioniert.
Ja, du musst halt in jedem System musst du halt einfach Zeit investieren, um deine Daten da reinzubringen. Du musst die Punkte, die du automatisieren möchtest, halt
einmal festlegen.
Und das ist natürlich ein zeitaufwendiger Prozess. Du startest ja in den seltensten Fällen einfach bei Null, weißt du, mit so einem Programm. Also das rentiert sich ja auch erst, wenn du halt Umsätze da hast, über die du nachher so einen Einsatz dann auch rechtfertigen kannst. Und für einen Einzelunternehmer, der jetzt irgendwie als Coach unterwegs ist, macht ein ERP, wenn es jetzt kein Warenwirtschafts-ERP ist, WeClap gibt ja auch den eine Dienstleistungsversion, die ist ein bisschen günstiger, die hat dann halt die Warenwirtschaft hinten nicht dran. Die hat dann so einfache Artikel, die du verkaufen kannst, wie du es vorhin schon angesprochen hast, die digitalen Produkte, die du einmal produzierst, als Produkt anlegst und dann quasi mit Download-Link und allem möglichen Pipapo hinterlegen kannst. aber immer noch teuer. Ja, und logisch, klar, wenn du freie Versionen nutzen kannst, die du dir so zusammenstückelst, dass sie miteinander arbeiten.
Haben wir ja alle auch angefangen. Und du musst ja auch auf der einen Seite sagen, am Anfang muss man das System ja einstellen, bis es läuft. Das haben wir auch gemacht. Ja. Das ist gute Zeit. Aber ich nenne dir ein Beispiel, aktive Listen. Ich habe gerade gesagt, als wir bei einem der normalen Newsletter-Anbieter waren, keiner hat die Tags mehr zeitlich gepflegt. Keiner hat mehr geguckt, ist jemand vom Newsletter zum Kunden aufgestiegen, sage ich mal jetzt, ne? Jemand, der nicht nur Informationen will, sondern der auch wirklich mal was bei dir gekauft hat, um das zu separieren und segmentieren in verschiedenen Listen. Da muss man dranbleiben. Wir haben dort im System eine aktive Liste, die ist immer mit Filterregeln vorbereitet. Und wenn der Enrico Nahler jetzt eben ein Ticket zur PPC kauft, dann ändert sich der Status und er wandert in die Liste der PPC-Ticketkäufer.
Fertig. Genau, ja.
Einmal dann eingestellt.
Weißt du, das genau, und dann weißt du halt, was passiert ist. Ne? Dann sagst du halt, sagst du deinem System halt genau, was es dir anzeigen soll. Da kannst du deine Filter einrichten, die kannst du dann freigeben im Team. Wir haben das hier genauso mit den Produktlisten, genauso mit den Kundenlisten. Du arbeitest immer mit einer Klassifizierung im Vertrieb. Du schaust immer so, wie bewertest du deine Kunden? Wer sind deine Multiplikatoren? Wer sind potenziell Leute, die auf Kommission weiterverkaufen können? Oder denen du das halt anbieten möchtest, ne? Weil sie halt selber sehr gute Kunden sind und gute Events fahren. In unserem Fall halt bei den Gastronomen, ne, die da wirklich wirklich hinterher sind und pushen, denen kannst du natürlich dann auch Produkte auf Kommission weitergeben. Ja. Macht dann total Sinn. Da freuen die sich auch immer ein bisschen drüber. man braucht aber auf jeden Fall viel Zeit. Also wir haben viel Zeit gebraucht, uns da, die vier Wochen Versuchszeit, die wir von WeClap bekommen haben fürs System, haben uns gerade ausgereicht, uns da reinzufuchsen. Ja, und das ist natürlich dann so, wenn du mit mehreren solcher Systeme schon mal gearbeitet hast, ist der Weg dahin leichter. Ja, ja. Aber du findest halt jeden Tag immer noch bestimmte Abläufe, die man vereinfachen kann, die man automatisieren kann. Und dann läufst du halt einfach mit dem, was du gerade brauchst. Ja, so.
Wo wir auch gerade sowieso in solchen Systemen sind, Thema Datenschutz, mal hier für den Privatbereich. Ne? Ja. Ich habe vom Sven mal eine Anfrage bekommen, vielen Dank dafür, Sven, bezüglich des Datenschutzes. Ja, also mit dem eigenen, ich überschreibe es mal einfacher. Ne? Also ich habe jetzt zu Hause ein NAS, habe ich wirklich, ja, und darauf lege ich Dokumente ab. Ich kann die eben, auf der einen Seite kann ich die in einen Boxcryptor, in einen Container reinlegen. Das ist ein Programm zum Verschlüsseln. Ja, das heißt, ich kann auch in einer Cloud einen Container aufmachen. Den kann die Cloud nicht durchsuchen, lege alles rein und schließe ihn. Wie am Schiff. Container zufällig. Ich kann eine PDF reinlegen und die verschlüsseln mit irgendeinem Passwort am Ende des Tages. Lege alles auf dieses NAS. Bei mir zu Hause. Dann kann ich mir auch dann noch vom NAS Sachen, wenn ich zu Hause im heimischen WLAN bin, auf mein Handy legen, funktioniert auch, kann damit arbeiten, kein Thema. Jetzt gehe ich auch noch hin, ich mache mir noch ein Backup und lege dieses Backup, weil ich eins der wenigen Bankschließfächer auf der Welt habe, noch regelmäßig jeden Freitag ins Bankschließfach rein. Und das ist jetzt mal eine Fragestellung zum Thema Datenschutz. Reicht das für eine Privatperson aus zum gefühlten Datenschutz? Wie denkst du darüber? Dann erkläre ich danach mal meine Ansicht. Ist ja ein zweischneidiges Schwert. Also, ob da der
Konto. Es geht ja im Grunde um deine ganz eigenen persönlichen Daten. Also deine Krankenakte, deine Bankunterlagen, Versicherungen und so weiter, ne? Was meinst du?
Ja, genau. Genau.
Schon ziemlich aufwendig, was du da treibst, ne?
Ja, Sicherheit ist niemals komfortabel, keine Frage. Aber
also die Frage ist halt, ist es praktikabel für den?
Es geht doch nicht um Bezahlung. Ja, ich mache das in meiner Freizeit.
Ja, nee. Ist halt echt so eine Frage, ne? Will jeder so einen Aufwand betreiben, seine Daten zu schützen, oder reicht es möglicherweise, dass du
Ja gut, wie viel Aufwand betreibt man, um sich zu Hause zu schützen? In der Mietwohnung hat man einfach nur vielleicht noch ein zweites Schloss hinter der Türe als das Hauptschloss vom Vermieter. Wenn man ein Haus hat, hat man vielleicht dann noch an den Fenstern im Erdgeschoss irgendwelche Warnblinkanlagen. Man will ja so schwer wie möglich machen. Wenn man im Haus einbricht, kann man für Lautstärke sorgen und ein Notrufsystem aktiviert die Polizei. Ja, oder so ein Service, der dahinter hängt. Ja. Das ist ja zum Beispiel, wenn man das mal vergleicht, dafür auch möglich. Das ist ja nun mal ein Konstrukt. Da kann ich das reinlegen. Ob das jetzt schön ist, ob das teuer, ob das günstig ist, ob das praktikabel, ob das zeitaufwendig ist, ist egal. Es geht nur ums Gefühl. Ist ja. Das für dich gefühlt sicher, was du da reinlegst?
Ja, es ist, man redet sich halt häufig ein, dass es ein gutes Gefühl ist. Ne? Also je mehr Sicherheitsstufen man einbaut, desto sicherer fühlt man sich natürlich. Ja? Jetzt wie du schon sagst, ne, wenn ich in meiner Mietwohnung, ja, da habe ich die Haustür, die ist verschlossen, dann habe ich meine Wohnungstür, die ist verschlossen, einfache Schlösser. Ja? So, manch einer hat so eine Kette davor.
Gegentreten?
Das wäre dann, ja, gegentreten sprengt dann halt auch die Kette, die dahinter ist. Ja? Dann gibt's halt natürlich Leute, die bauen sich diese fetten Riegel ein, ja. Und haben hinter der Tür aber trotzdem alles offen rumliegen.
Ja. Aber der Riegel, der ist gut, ohne Mist. Von meiner Zeit bei der Berufsfeuerwehr, da muss man mit einem Fichtenmoped kommen, also mit der Kettensäge, und einmal unter dem Riegel aufschneiden, ohne Witz.
Ja, ja.
Weil man dann nicht so, immer kein Erna dahinter gekommen ist. Weil
da kommst du nicht rein, nee, da musst du die Tür aufsägen.
Ja, ja. Also da braucht die Feuerwehr auch länger, um reinzukommen. Sie kam rein, logischerweise, aber es natürlich. Dauerte.
Ja klar, also logisch, aber wenn du dann halt die Kettensäge dabei hast, ne, und in die Wohnung spazierst und dann liegt in der Wohnung alles frei rum, ja. Dann hilft dir halt deine ganze Sicherheit, die du nach vorne hin hast, eben auch nicht. Ja, da hast du halt den Boxcryptor, der macht da einfach Zahlensalat
raus. Ja, sind wir soweit, ich bin jetzt eingebrochen, ne? Ich bin in der Hütte drin, wir spielen ja. Das Experiment weiter, ich durchsuche die Bude nach Schmuckgegenständen, dies, das, jenes. Pack alles ein, was ich finde, und so ein NAS, ob es jetzt im Schrank steht, unterm Bett liegt, neben dem Fernseher, völlig egal, ich werde es finden.
Packst du direkt mit ein?
Pack ich einfach mit ein. Jetzt habe ich alles mitgenommen. Du bist froh, dass du jetzt noch deine Backup-Festplatte bei der Bank hast und noch die Daten halbwegs synchron, die du auf deinem Handy hast. Aber just in time ist die Bank pleite gegangen. Was auch selten passiert, zumindest hat heute, sagen, machen wir es einfacher. Heute hat die Filiale geschlossen, weil da Umbaumaßnahmen standen.
Da kommst nicht rein. Kommst halt einfach nicht rein. Ja?
Und dein Handy ist beim Telefonieren, beim Pinkeln ins Klosett gefallen.
So. Ja. Stört mich nicht, ich habe einen Samsung Note 9, das ist wasserdicht.
Gut, okay.
Aber ich verstehe deinen Punkt, klar. Also du hast halt einfach keinen Zugriff auf deine physischen Speichermedien.
Da muss man eben 1, 2, 3 Tage warten. So dringend kann es nicht sein, wenn kein Leben dran abhängt. Dann geht man Montag zur Bank. Montag ist die Bank da, Handy geht zur Reparatur, ich kriege das wieder. Dann habe ich meine Daten. Jetzt ist natürlich der Punkt der, das hat im Grunde genommen ein beschissenes Gefühl, ist keine Frage. Also bei mir wurde noch nicht eingebrochen und bei jedem, der schon mal eingebrochen wurde, da kenne ich nur von den Berichten aus Freundes- und Bekanntenkreis her, dass es einfach ein schreckliches Gefühl ist, wenn jemand in deine Intimsphäre einbricht. Also nicht falsch verstehen, auch wenn wir jetzt hier das sehr spaßhaft und Worst Case quasi aufzeichnen, am Ende soll nirgendwo eingebrochen werden, gar keine Frage. Ne? Jetzt bin ich der Einbrecher, hab dein NAS und beschäftige mich damit. Hab verschiedene Sicherheitssysteme da dran. Jetzt habe ich aber einen 16-jährigen Kumpel, ja, oder einen 20-jährigen, der keine Freunde hat und der ganz viel Zeit hat und der 120, 150, 180er IQ-Genie ist und der möchte rein.
Der wird da sicherlich reinkommen, ja?
Der hat viel Zeit und den Rest macht der Computer und Cloud und Skalierbarkeit und Rechenpower.
Genau.
Da kann ich auch mein 15-faches Passwort mit verschiedenen Dingen, also was ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Am Ende des Tages ist ja schon ein 16-Jähriger in die Server vom Weißen Haus gekommen.
Tja, die Frage ist, wie stellst du es denn dann sicher dar, ja? So, ja. Wenn du mit deinem Boxcrypt hergehst und auf der NAS alles verschlüsselst, dann wird es ja auch mit dem Zugriff schwierig. Ja? Also mal eben irgendwas raussuchen ist dann auch nicht. Ne? Du musst dann schon
genau, ein bisschen, also das finde ich wiederum sehr gut, weil derjenige müsste die Festplatte raustun und wenn er sagt, komm, den Mist kann ich nicht verkaufen, Festplatte raus, schmeiße ich in eine Mülltonne. Man soll es einem Hacker ja nur so schwierig wie möglich machen. Ja. Das wäre noch der beste Zeit, der hat keine Zeit dafür, der will nur die Hardware verkaufen und Kohle, ne? Hier Hehlergeschäft machen, Festplatten rausziehen, steht egal, ich verkaufe das Ding blanko ohne Festplatte. Die Daten darauf sind sowieso egal für denjenigen. Gefährlich wird es aber, das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt weiß, der Enrico arbeitet in einer Forschungseinrichtung. Ja, oder in ähnlichen Instituten, die besonders schutzbedürftig sind. Ja, und ich habe Social Hacking betrieben. Ich bin dem gefolgt. Ich weiß, der ist Ingenieur in dem Forschungszentrum, der Enrico. Und vielleicht nimmt er auch nochmal Arbeit mit nach Hause. Und ich habe ja Lust auf Wirtschaftsspionage. Ne? Also wir können das Spiel noch ewig weit spinnen. Worauf ich eigentlich hinaus will, bevor es zu weit geht, es kam die Frage nach so einem Setup. Darauf wollte ich hinaus. Und ja. Ich finde am Ende die Variante mit Boxcryptor sehr super, weil die PDF, gut, da gibt es sogar Online-Dienste, da lädst du die PDF hoch, dann kriegst du 15 Minuten später eine E-Mail, die PDF wird geknackt.
Aha.
Ja, also Boxcryptor oder einen ähnlichen Dienst, Cryptomator, die es da gibt, die das wirklich anbieten, das zu verschlüsseln. Die Verschlüsselung dauert ja eben die Zeit. Das finde ich ein super, super Ding hier sehr zu empfehlen. Boxcryptor oder Cryptinator. Cryptinator ist, glaube ich, gratis. Das ist Open Source und nur über Sponsoring, also über Spenden so rum. Und Boxcryptor ist auch für Firmen möglich. Das ist mit Lizenzschlüsseln und eben gegen Bezahlung am Ende des Tages. Dann habe ich es denen so schwierig gemacht. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ich habe meine Daten in der Google Cloud. Meine privaten Daten. Aha. Und bin bei Google aber privater Benutzer, der zahlender Kunde ist. Ich habe Google One.
Ja. Yeah. Okay.
Ich habe also mehr Platz für Fotos, Hochauflösung, ich weiß, ich habe zwei Kinder, da kommen viele Bilder, Videos und Fotos ran. Ja, ich nutze da sehr aktiv Google Fotos für, das funktioniert super. Und seitdem ich dort zahlender Kunde bin und quasi da auch ein paar Familienmitglieder reintun kann, habe ich in Gmail keine Werbung mehr. Ist ja wie in den G-Team, ich bin zahlender Kunde. Ich kriege in meinen E-Mails jetzt keine Werbung mehr dafür. Ich habe ein Flugticket gebucht irgendwo hin und kriege ein paar Tage später, hey, wollen Sie nochmal woanders hinfliegen oder ähnliches. Mhm. Bedeutet, ich bezahle Google ja quasi dafür, dass all die Services, die es anbietet, richtig funktionieren. In der Hoffnung, dass sie gut funktionieren. Und wenn wir den Worst Case jetzt wieder zurücktun, unabhängig ob zahlender Kunde, Google hat ja verschiedene Rechenzentren weltweit. Das heißt, die haben eine Redundanz, einen gewissen Schutz in der Ausfallrate. Ne, wenn an der Westküste der Strom ausfällt, dann springen sozusagen andere Rechenzentren ein.
Genau, ja.
Wenn der Strom ausfällt, machen wir uns nichts vor. Dann haben wir Worst Case, ne, wenn Blackout ist, keine Frage. Dann laufen ja um diese Rechenzentren auch Menschen mit Maschinenpistolen rum, Stacheldraht, also die haptische Verhinderung, um an die Daten zu, physische Verhinderung, um da so leicht ranzukommen. Ich habe nur ein einfaches Schloss. Na? Ja. Da gibt es viele Generatoren. Wenn
mal hast du kein Maschinengewehr daheim?
Zufällig nicht, ne? Also, worauf ich da haus, ich sage das echt bewusst überspitzt. Ich will damit so ein bisschen provozieren, ja. Wenn ich in einer Cloud, völlig egal mal welche, das ist auch subjektiv, welche Cloud ich meine Daten anvertraue, egal ob einer deutschen, ob einer EU-Cloud oder einer US-Cloud, völlig egal. Ich bezahle dafür, dass meine Daten dort geschützt und überall verfügbar liegen. Ich glaube, wenn ich Google benutze und mit Google Boxcryptor zusammen, bin ich immer auf der sichereren Seite, als wenn ich sie zu Hause auf meinem NAS liegen habe. Thema Einbruch, Thema Backup, Thema Datenredundanz, weil das einzige Einfalltor ist doch mein PC. Mein PC, mein Mac, mein Handy. Das sind die einzigen Einfallquellen, um an die Daten ranzukommen. Kleines Beispiel, vor kurzem hat jemand versucht, meinen privaten Google-Account zu hacken.
Okay.
Ja, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung an kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe plötzlich russische Authentifizierungs-SMS gekriegt. Ja, und ich habe kritische Sicherheitswarnung von Apps bekommen, von Drittanbietern, die Google ja auch sperrt. Ich hatte zig kritische Warnungen, auch an die Backup-E-Mail, weil Google schon dachte, ach, vielleicht kann da ja gar nicht mehr drauf zugreifen. Und dann wurde mein Google-Konto gesperrt.
Ha.
Und dann hängst du da. Ey, Moment.
Ups.
Ich habe alles bei Google. Jetzt muss ich da anrufen, um da irgendwie ranzukommen. Nee, es war relativ simpel. Ich hatte die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich hatte Wiederherstellungsfragen, ich hatte mein Handy zur Verifizierung, ich hatte mehrere Möglichkeiten, mich zu verifizieren und konnte mein gesperrtes Google-Konto wieder selber reaktivieren. Ich musste dafür niemanden anrufen. Ich brauchte mein Handy, ich musste die Fragen richtig beantworten, ja, und das war schon alles gewesen. Und dann sagte Google, jetzt bitte alles ändern, was Passwörter angeht. Also, mein NAS zu Hause wird wahrscheinlich auch 2, 3 E-Mails schicken, wenn man da versucht, sich jemand aus Russland bei dir einzuloggen. Und dann würdest das vielleicht auch sperren. Ich weiß es gar nicht. Ich habe mein NAS nicht online angeschlossen am Ende des Tages. Aber ich finde es persönlich so ein zweischneidiges Schwert. Wem vertraue ich was am Ende des Tages an? Wenn ich gar nichts will, setze ich mich mit dem Aluhut irgendwo im Wald. Alles gut, keine Frage. Aber wem vertraust du mehr? Einem externen Dienstleister, einer Sicherheitsfirma, einer Datenfirma, die du damit beauftragst, so wie Personenschutz, ich sag mal Google, ist jetzt überspitzt gesagt, oder traust du dir selber zu, wenn jemand auf dich schießt, dass du der Kugel ausweichen kannst?
Das ist die gleiche Frage, ne? Kannst du jemand anders helfen, weil du vor 10 Jahren meinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hast? Es ist natürlich, ja, du engagierst für jeden, für alles in deinem Leben eigentlich Profis, ne? So, ich gehe jetzt nicht selber her und ruf bei der UFA an und sage, ich möchte mal eine Lizenzierung für eure Filme haben, weil ich will mir einen Streaming-Dienst aufbauen. Nee, ich gehe zu Netflix und zu Amazon, ja, weil die können das. So, das gleiche eben für Cloud-Dienste, für ERP-Dienste, für Sicherheitsdienste, würde ich natürlich immer den Profi beauftragen, ist doch klar. Ja, wenn ich dann halt nochmal eine zusätzliche Barriere einbauen kann, wie du es schon sagst, mit dem Box-Scripter zum Beispiel, ja,
Einbauen, richtig.
oder mit einer Hardware-Verschlüsselung. Also ich habe ja, bin jetzt zu ja, über 90% nur noch mit dem Samsung-Smartphone unterwegs. Da gibt es dieses Samsung Knox, ja, das Sicherheitssystem von Samsung, was da drauf gespielt ist, gibt dir die Möglichkeit, einen sicheren Ordner reinzubauen. Du hast mehrere Sicherheitsbarrieren am Telefon natürlich, ne? Ob das Face ID, Fingerprint ist, dein Passwort fürs Telefon, du hast das Passwort für den sicheren Bereich, also du hast mehrere Sicherheitshürden, wo du deine Daten verschlüsselt reingeben kannst, wenn du in einem öffentlichen WLAN bist, was ja immer eine Gefahr ist bei deinen Mobilgeräten, ja? Dass die Angriffsstelle des WLAN ist, ja? Also der WLAN-Knoten ist, kannst du halt hergehen und VPN-Dienste nutzen. Ja? Wenn du Telekom-Kunde bist, dann kommt es über die Connect-App zum Beispiel automatisch mit dazu. Ja? Samsung hat ein eingebautes VPN. Du kannst alle möglichen Geschichten, NordVPN benutzen. Es gibt ganz, ganz viele coole Dienste, wo du deine mobile Datenverbindung mit verschlüsseln kannst. Ja? Gerade im öffentlichen WLAN, hier mal bei Starbucks. Ja? Wer weiß, wer da alles rumsitzt. Ja, ohne Mist. So weiß ich, wer da um mich herum seinen Kaffee schlürft. Und was sie den ganzen Tag da treiben. Ja? So, da gibt's viele, viele Möglichkeiten, die du in der Hand hast, aber wo du natürlich hinten dran im Backend, und da stimme ich dir total zu, ja, ich würd immer zum Profi gehen. Ich würde immer
Das
sagen,
ist ein
hier.
guter, wichtiger Punkt auf der Paperless Conference. Da gibt es einen Spezialisten, der bringt eine Hackingbox mit. Die musste der sich sogar bei der Bundesnetzbehörde registrieren lassen. Darum geht es im Prinzip genau darum. Ich sitze in einem Café, da heißt das WLAN Starbucks 1 und Starbucks 1 gibt es dort nur und ich setze mich mit meiner Box da rein und dann gibt es plötzlich Starbucks 1 zweimal. Ich weiß nicht, auf welchen ich jetzt klicken soll. Ich klicke irgendeinen an. Ja? Und schwupps bin ich eigentlich mit seiner Box verbunden. Ne? Also da gibt es einen vom, nicht, dass ich den Namen jetzt falsch sage, ich glaube aber, das ist Thorsten Brenner. Ansonsten korrigiere ich den Namen gerne nochmal, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen. Er gibt dort entsprechend im Workshop und sensibilisiert eben, wie angreifbar wir ja tatsächlich sind. Ich habe mich sogar als Opfer angeboten. Ich habe gesagt, hier, ich habe ein iPhone. iPhone wird mit Sicherheit. Ich möchte, dass du mich hackst. Ja, und wir schauen mal, was daraus wird, was man machen kann, was man abgreifen kann. Ich finde es wahnsinnig spannend.
Ja, absolut.
Ne, und vor allen Dingen, wenn es richtig gut läuft, kriegt man so einen Hacking-Versuch ja gar nicht mit. Das meinte ich. Google hat mich ja informiert über alles. Ja, und hat dann am Ende gesagt, der reagiert nicht, ich sperre das Konto jetzt mal. Ja, dann kann da erstmal gar nichts passieren. Und darum geht es ja. Das lag
Da wäre ich
nicht.
dabei, André.
Ah. Du hast doch ein Android-Handy, das ist ja noch einfacher zu hacken.
Sagt man. Aber Samsung sagt, mit Samsung Knox bin ich auf der obersten Skala der Sicherheit mit meinem Telefon.
Gut, es geht jetzt nicht um Verschlüsselung hacken. Ich meine, das kann ja Jahre dauern, bis man da so einen Code knackt, ne? Aber ich glaube, da gehört ja auch weit mehr zu als nur der Zugriff da drauf, ne? Also, aber das ist ein spannendes Thema bei uns im Paperless Workshop, aber nicht bei uns, bei ihm im Workshop auf der Paperless Conference am 19.10., das ist der Samstag. Dazu braucht man dann auch ein Workshop-Ticket.
Aber da bin ich dabei. Ich lasse mich hacken. Lass ihn uns hacken. Ich bin gespannt.
Wir werden mit ihm dann nochmal sprechen an dem Tag selber.
Auf jeden Fall.
Ja, Enrico, es war, wie gesagt, nur eine subjektive Frage und lieber Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, es ist natürlich immer subjektiv, aber wir bekommen einfach häufig die Fragen einfach auch aus der Community, hör mal, wie macht ihr das mit dem Datenschutz? Natürlich möchte man dafür sensibilisieren. Man hat versucht, mich zu hacken. Ich bin das beste Beispiel dafür, ne? Und ich kann ja auch nur nach gutem Gewissen sagen, wie ich das selber bei mir mache. Das ist keine Rechtsgarantie oder generelle Garantie, dass das auch bei dir super funktioniert am Ende des Tages. Ja, ich kann dir nur sagen, dass ich mich, glaube, nicht in der Lage zu fühlen, tatsächlich einfach nur mit meinem NAS und meinem Smartphone die Daten, die da drauf von mir persönlich sind, vom Kontoauszug bis zur Geburtsurkunde, bis zur Sozialversicherungsnummer und Rentenbescheid, wenn man die Dinge denn haben wollte, sie bestmöglich zu schützen. Ja? Dementsprechend, ich habe nochmal als Anreiz mit dem Google Cloud Support damals auch telefoniert gehabt, trotzdem noch wegen der Sache und da war ich schon freigeschaltet. Google empfiehlt ja selber auch immer im Browser zu arbeiten, im Browserfenster. Das Browserfenster ist ja verschlüsselt. Ich kann da ja Sachen reinschieben und wieder runterladen. Jetzt kennt man ja vom Arbeiten her einfach wie bei OneDrive den Internet Explorer. Den Explorer oder den Finder. Ja. Und in diese Betriebssysteme setzen sich ja Trojaner oder Viren rein. Das ist es ja. Immer wenn ich was runterlade und unten bearbeite und wieder hochlade, ne, da empfiehlt eben auch der Google Support, nutze einfach nur die Browser-Variante für alles. Ich meine, für jeden, der jetzt sagt, oh, ich ohne Excel geht gar nicht, Google Sheets, der Scheiß klappt nicht, ne, ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Aber immer wenn ich die Daten runterhole und mein eigenes System ist infiziert, kann ich natürlich auch andere Sachen infizieren. Oder man kann sich den Kontoauszug, den ich mir auf meinen Computer runtergeladen habe, einfach mal durchsuchen.
Genau, ja. Nee, also ich bin ein absoluter Fan davon, im Browser zu arbeiten. Also
hast du ja auch mit WeClap erzählt, ne?
Ja, also es ist halt, ich meine, ich hab das Telefon hier an der Deckstation. Ich denke, ich bringe das Setup einfach mal zur PPC mit, dann kann man sich das auch mal angucken. Weil wir reden da immer drüber und so richtig sieht man's nicht, wie es funktioniert. Wir hatten ja schon gesprochen, ich bin hinten dran so peu à peu dabei, die Sachen mal so zusammenzustaffeln, dass wir da mal so auch mal ein Video zusammenkriegen, wie das mit dem Dex eigentlich funktioniert, was dahinter steckt. Aber Google bietet dir ja ganz klassisch, also nicht nur Google, sondern Microsoft ja auch, ne? Du kannst Microsoft über 365 über das Online-Portal auch alles bearbeiten, auch alles in der Browser im Browserfenster. Ja, wenn du Excel lieber magst als dass du Google Sheets magst, dann arbeitest du halt beim Excel. Ja, das macht ja keinen Unterschied, solange du da im Browser bist. Und es funktioniert wahnsinnig gut. Also ich brauche diese Applikation, die man herunterlädt, ja, diese Excel-App für Mac oder für Windows oder sowas, brauche ich nicht, weil ich online alles eh immer da habe und runterladen, hochladen, runterladen, das macht für mich gar keinen Sinn. Ja,
genau, das ist ja der Punkt, ne?
Aber es auch wenn du im Team arbeitest, ne? So, du hast halt eine Kalkulation, die ist riesig groß, ja. Und du willst halt, dass mal jemand drüber guckt und möglicherweise irgendwelche Fehler ausbessert. Und was machst du? Ja, lädst du die Datei runter, schickst die per E-Mail und lässt dir die Korrektur dann wieder schicken? Oder arbeitest du einfach gemeinsam drauf, wo der Kollege einmal kommentieren kann, um dir zu zeigen, was passiert ist, ja, was schiefgelaufen ist? Und das macht bei Google Sheets ja total Spaß. Ja, das Gleiche kannst du auch bei Microsoft 365 machen. Ja, online die Kommentarfunktion funktioniert blendend.
Siehste. Also, lieber Zuschauer, Zuschauerin, Zuhörer, Zuhörerin, wie macht ihr das bei euch mit dem Datenschutz? Wie seht ihr das? Seht ihr das so wie Enrico und ich? Seht ihr das völlig krass anders und sagt, nee, mal, was ihr da sagt, passt mir ja gar nicht. Wenn ihr nicht gerade in der Forschungseinrichtung arbeitet oder so, wo es sowieso ganz andere Ansätze gibt, dann lacht ihr auch darüber, wie wir das machen. Aber am Ende des Tages, als Privatperson oder als gemeiner Gewerbetreibender, man hat viele Anforderungen, auch an die persönlichen Daten und allein als Gewerbetreibender laut DSGVO auch an den Datenschutz der personenbezogenen Daten, der Kundendaten am Ende des Tages. Also da kommt per se schon mal viel auf eine Schulter drauf. Mich würde jetzt primär erstmal interessieren, wie macht ihr das mit dem privaten Datenschutz? Gerne eine E-Mail an team@paperless.gmbh oder bei Upspeak einfach mal eine Info dazu geben. Thema Upspeak, wenn du es noch nicht gehört hast. Ich bin auch bei Upspeak als Mentor vertreten. Da ist auch diese Quertalk-Episode ausgestrahlt. Darunter könnt ihr direkt eine Sprachnachricht übergeben. Und wer lieber sagt, nee, ich habe gerade ein bisschen Hüsterli, auch eine Textnachricht ist gar kein Problem. Und dann können wir da im nächsten Quertalk mit eingehen. Ich denke, Enrico, wir beide sind raus.
Wir sind raus, wir sind fertig.
Es war wieder mal schön mit dir. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Bye-bye.